Volker Krasmuck, bevor wir über die 10 Thesen zur Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien sprechen und Ihre weiteren Ideen, lassen Sie uns mal kurz zurückschauen. Wie hat sich denn das Radio durch das Internet, vor allem das Web 2.0, verändert? Seither kann ja jeder leicht sein eigenes Radio machen, Do-it-yourself-Radio gewissermaßen. Wo liegt denn daran der Fortschritt?
Ja, Do-it-yourself-Radio konnte man natürlich schon immer machen. Das war nicht immer ganz legal. Aber natürlich gibt es eine lange Geschichte der Piratenradios, wo mit analogen Sendern von Hausdächern Städte bestrahlt worden sind. Dann haben wir eine Entwicklung gesehen hin zu der Zulassung von kommerziellen Radiostationen. Und auch hier hat es nicht nur normale Unternehmen gegeben, die dann Radio gemacht haben, sondern auch zivilgesellschaftliche Initiativen, soziale Bewegungen. Und jetzt sind wir in den 80er Jahren, 90er Jahren gibt es dann auch noch Piratenradios, aber vor allen Dingen das Internet. Und die Möglichkeit, hier Dinge zu verbreiten, hat natürlich erheblich zugenommen.
Spielen da auch solche Entwicklungen wie zum Bürgerjournalismus hin eine Rolle? Whistleblower, die Mode der Whistleblower könnte man ja fast sagen. Und auch die Entwicklung der freien Radios. Spielt das da auch mit eine Rolle?
Freie Radios, genau. Das war Teil der Gegenöffentlichkeit. Also hier ging es auch darum, in den offiziellen Medien unterbliebene Nachrichten zu verbreiten, eine andere Sichtweise auf politische Aktionen, auf Demonstrationen und so weiter. Also das gehört auf jeden Fall in die Geschichte der politischen Piratenradios und Bürgerradios mit der Einführung des dualen Systems, also eben der Zulassung von kommerziellen Rundfunkanbietern. Ist ja nicht nur genau genommen ein duales, sondern ein triales System geschaffen worden. Die Landesmedienanstalten sind ja auch dafür zuständig, Medienkompetenz zu erhöhen in der Bevölkerung. Und ein Weg, der damals eröffnet wurde durch die erhöhte Zahl von Übertragungskapazitäten im Kabel, waren offene Kanäle.
Aber das Internet ist ja nun nochmal eine neue Drehung weiter, eine neue Qualität gewissermaßen. Denn übers Internet kann ja jeder sozusagen, ohne noch über den Weg über ein freies Radio zu gehen oder ohne über die Sendelizenzen gehen zu müssen, Radio machen kann. Was ist denn da nun das Neue dran? Wie wirkt das zurück auf das Radiosystem insgesamt?
Zunächst mal ist das ja der Bereich der Audio-Podcasts, also ein Medium, bei dem eigentlich relativ reguläre Radiosendungen, würde ich mal sagen, aufgenommen werden, dann aber eben nicht terrestrisch verbreitet werden oder über Kabel, sondern im Internet zur zeitsouveränen Nutzung angeboten werden. Da gibt es auch häufig eine Regelmäßigkeit, man kann die abonnieren. Es werden zu quasi Sendezeiten neue Sendungen ins Netz gestellt. Also das hat viel Ähnlichkeit, vor allen Dingen in der Rezeption. Glaube ich, ist es letztendlich bei einer Gesprächssendung beispielsweise von einer Gruppe von Leuten, die sich meinetwegen jetzt über Facebook unterhalten. Letztendlich, ob dieses Gespräch jetzt über Radio mich erreicht, also über klassische terrestrische Wege oder über das Internet in dem Augenblick, wo die Sendung läuft und wo ich die im Ohr habe, spielt es eigentlich keine große Rolle. Insofern bleibt das, was an Radio immer schon spannend war, Gesprächssendungen, aber auch Feature-Sendungen, akustische Experimente, Hörspiel, all diese Formate verändern sich, glaube ich, nicht so sehr. Der Verbreitungsweg verändert sich, die Nutzungsformen verändern sich mit mobilen Geräten und der wunderbaren Audiothek zum Beispiel, die ja Anfang des Jahres, glaube ich, Ende letzten Jahres gestartet worden ist von ARD und Deutschlandradio, wo in einem Player ein redaktionell kuratiertes Angebot aller Radio-Wortbeiträge zusammengestellt wird von politischen Kommentaren, Reportagen, Hintergrundberichten, Diskussionen bis zu Hörspiel. Und also das sozusagen in der Hosentasche unterwegs dabei zu haben und jederzeit in Berichte oder eben auch Hörspiele sich einklinken zu können, ist etwas, was wir vom klassischen Radio nicht wirklich kennen.
Könnte man sagen, auch vielleicht, dass diese verstärkte Hörerbeteiligung, dass mehr Menschen nun tatsächlich auch Radio machen, Podcasts machen, insgesamt zu einer Entprofessionalisierung führen könnte?
Nun gut, wenn sich die Praxis verbreitert, demokratisiert, könnte man ja auch sagen, verbreitert sich auch das Angebot und damit auch die Vielfalt der Qualität, sage ich mal. Das würde ich aber nicht als Nachteil sehen, sondern ganz im Gegenteil, als Bereicherung, denn wir können eben auch Dinge auswählen oder in Dinge reinschnuppern, die noch nicht, sagen wir mal, technisch perfekt produziert sind, aber trotzdem inhaltlich interessant, vielversprechend. Leute, die hier etwas entwickeln, die man weiter verfolgen kann, wo spannende Dinge entstehen, wo experimentiert wird. Und klar, Experimente können natürlich auch immer mal schiefgehen.
Das befruchtet sich dann gegenseitig vielleicht,
genau, wenn es gut geht. Mhm.
Kommen wir nun zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Volker Krasmuck, in den 10 Thesen zur Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien fordern Sie die Öffnung der Archive und eine Aufhebung der Löschfristen für die Angebote der Mediatheken. Das wäre schön, ist aber politisch nicht gewollt und außerdem tangiert es ja das Urheberrecht. Mhm. Für Autoren könnte das durchaus schlecht sein, wenn sie befürchten müssen, dass ihre Sendungen nicht wiederholt werden, weil sie ohnehin online verfügbar sind und sie dann kein Honorar mehr bekommen. Was sagen Sie denen denn?
Das ist in der Tat Voraussetzung dafür, dass urheberrechtliche Arbeit im entsprechenden Umfang bezahlt wird. Und in der Tat ist es heute so, dass Produzenten für öffentlich-rechtliche Medien häufig nicht den vollen Betrag ihrer Arbeit bezahlt bekommen, sondern gesagt bekommen, du kannst ja diese Sendung auch noch anderen anbieten und darüber weitere Einnahmen erzielen. Also wir bezahlen dir den Betrag für die Erstsendung und wenn es wiederholt wird, dann auch entsprechende Beträge, Einstellung auch ins Internet. Das gehört heute zu den üblichen Verträgen. Aber Sie haben recht, heute bezieht sich das noch auf eine begrenzte Verweildauer. Dieses Gefühl, was viele Beitragszahlerinnen und Beitragszahler haben, wir haben das bezahlt und die öffentlich-rechtlichen stellen uns das jetzt für 7 Tage oder zum Teil auch länger zur Verfügung und dann ist es aber weg. Und dann möchte ich später nochmal auf etwas zugreifen, was mir mal wichtig gewesen ist und ich finde es nicht mehr. Das ist das Gefühl, wir haben das bezahlt und die nehmen uns das weg. Das bedarf in der Tat einer Vermittlung über die ökonomischen Produktionsbedingungen dieser Sendungen. Insofern ja, für eine unbefristete Zurverfügungstellung im Internet ist Voraussetzung, dass die urheberrechtliche Leistung im vollen Umfang auch bezahlt wird.
Also um diese These zu verwirklichen, dieses Ziel zu verwirklichen, ist nur einige Vorarbeit auch zu leisten. Ganz abgesehen mal davon, wenn nun tatsächlich alles online steht, ich stelle mir das mal vor, man könnte auf alle Archive zugreifen, wer soll denn das alles hören? Anders gefragt, gehört nicht auch Vergessen und Vergessen dürfen mit zu unserer Kultur?
Gut, Erinnern und Vergessen sind ja zwei andere Operationen als Speichern und Löschen. Und die Erinnerung ist in der Tat eine menschliche Leistung des Gedächtnisses und dazu gehört definitiv auch das Vergessen. Das gilt aber meines Erachtens nicht für Archive, also die Möglichkeit, über die Zeit hinweg auf Materialien zuzugreifen, von denen wir heute möglicherweise noch gar nicht wissen, dass die später mal relevant werden, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung für ein informiertes Dasein in dieser komplizierten Welt, in der wir leben. Und in der Tat, das klingt jetzt in den Thesen vielleicht ein bisschen utopisch, das gibt es aber bereits im heutigen Rundfunksystem. Der Rundfunkstaatsvertrag schreibt verschiedene Telemedienaufträge vor. Das, was öffentlich-rechtliche im Internet machen, heißen Telemedien. Und einer dieser Telemedienaufträge sind tatsächlich unbefristete zeit- und kulturgeschichtliche Archive. Und genau diese Reaktion war auch meine, was hat es damit auf sich? Wo sind diese unbefristeten zeitgeschichtlichen Archive? Und ich habe jetzt gerade angefangen, das mal zu recherchieren. Zum einen müssen die ja in den 3-Stufen-Tests, die Voraussetzungen sind für Telemedienangebote, angemeldet werden. Also wenn hier unbefristete Archive zur Verfügung gestellt werden, müsste sich das dort finden. Und dann müsste es sich natürlich vor allen Dingen in den Mediatheken oder sonst in den Internetangeboten der Öffentlich-Rechtlichen wiederfinden. Und da gibt es in der Tat einiges. Das ist häufig versteckt. Am ehesten würde man Zeitgeschichtliches natürlich noch bei der Tagesschau erwarten. Mhm. Und tagesschau.de hat in der Tat ein Sendungsarchiv, das immerhin mal 10 Jahre zurückgeht. Aber auch Jahresrückblicke, die bis, ich glaube, 1952 zurückgehen.
Und das müsste ausgebaut werden?
Genau. Mhm. Ich glaube, das entspricht einerseits der Erwartung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, andererseits aber auch der Nutzungsgewohnheiten im Internet. Mhm. Also gut, viele Dienste sind natürlich auch im Laufe der Jahre verschwunden und trotzdem wünscht man sich, dass über zum Beispiel die Wayback Machine, das Internet Archive oder Newsgroups, Newsnet Newsgroups, man kann sagen, das früheste soziale Netzwerk, das es im Internet gegeben hat, lange bevor dieser Begriff erfunden wurde. Auch hier gibt es Archive, die bis in die 1980er Jahre zurückreichen, also bis in die Urzeit des Internet, noch nicht wirklich der Medien. Dann kommen wir in den Bereich der Retro-Digitalisierung. Das ist natürlich auch eine wichtige Frage.
Ja, das ist ja das große Problem auch der Archive, dass sehr vieles noch gar nicht digitalisiert ist und gar nicht in der entsprechenden Form vorliegt.
Und zum Teil in einer Form vorliegt, die physisch zerfällt. Also wo Trägermaterial den Zeitpunkt erreicht hat, wo man mit etwas Glück ein Band zum Beispiel noch einmal abspielen kann, das aber in diesem Verfahren zerstört und dann darauf hoffen muss, dass man eine verwendbare digitale Kopie davon produziert. Und das ist in der Tat an vielen Stellen höchste Zeit.
Die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste moniert, dass in den 10 Thesen die Rolle der Medienkünste, Fernsehspiel, Hörspiel und Feature nicht genügend berücksichtigt werden. Stimmt das? Oder sehen Sie das anders?
Also das war definitiv nicht unsere Absicht. Ich höre die Kritik. Es sind 10 Thesen, es muss kompakt sein, es ist vieles nicht angesprochen worden, was uns sehr am Herzen lag. Und ich weiß nicht, in welche Richtung dieser Wunsch geht, auch künstlerische Formen sozusagen weiterzuentwickeln ins 21. Jahrhundert, digitale Zeitalter. Also spontane Reaktion ist ja. Es ist definitiv so und auch hier sehen wir natürlich Verschiebungen, vor allen Dingen dann in Interaktionsformen, auch im fiktionalen Bereich im Internet. Insofern, ja, würde ich das unterstützen, dass auch hier der Entwicklungsauftrag der öffentlich-rechtlichen Medien in diese Richtung zu interpretieren wäre.
Zumal das ja eine genuine Aufgabe ist, die Privaten ja meistens nicht in dem Sinne erfüllen. Vielleicht gibt es ja noch eine 11. These.
Ja, der Prozess geht auf jeden Fall weiter. Die 10 Thesen waren ja kein Abschluss. Sozusagen ein Prozess, wir haben das jetzt alles sorgfältig durchdacht und das ist das Schlussergebnis, sondern das war ja als Einstieg in die Debatte oder ein Einstieg in die Debatte gedacht, was auch ganz gut funktioniert hat, wie man vor allen Dingen sehen konnte an den Kommentaren zu den Online-Presseberichten zu den 10 Thesen. Ich muss sagen, da hatten wir tatsächlich einen Shitstorm befürchtet, aber feststellen dürfen, dass es in der Tat eine große Bereitschaft, auch eine erstaunlich große Kenntnis über das öffentlich-rechtliche System gibt, aber vor allen Dingen eben eine Bereitschaft, konstruktiv über die Weiterentwicklung zu diskutieren. Viele, die sagen, oder eigentlich fast alle, die in diesen Kommentaren gesagt haben, ja, wir brauchen die, wir müssen die verteidigen, die sind ganz wichtig. Fast alle von denen haben gesagt, ja, aber. Und dann kommt eine Kritik, die sich auf Sportberichterstattung, auf Rosamunde Pilcher etc. etc. bezieht. Insofern, das Wichtige hier ist aber die Bereitschaft zu einer konstruktiven Diskussion. Dafür sind Kommentarspalten natürlich nicht besonders geeignet. Da gibt es andere Instrumente. Und wir denken, dass jetzt ein nächster Schritt sein muss, dieser Diskussionsbereitschaft einen Ort zu schaffen, der auch geeignet ist, Debatten zu strukturieren, Themen zu priorisieren und konkrete Vorschläge zu entwickeln, wie die Öffentlich-Rechtlichen sich weiterentwickeln müssen.
Wozu braucht unsere Gesellschaft denn noch im 21. Jahrhundert öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Volker Krasburg, Sie sind Mediensoziologe, frage ich doch mal den Soziologen in Ihnen. Denn man kann ja bei der gegenwärtigen Debatte den Eindruck haben, die Argumentation läuft ja auch so, die Privaten machen dasselbe wie die Öffentlich-Rechtlichen, nur billiger und ohne monatliche Gebühren. Und tatsächlich, sie produzieren ja Nachrichten, Musik, auch Dokumentarfilme, Spielfilme gelegentlich und Serien häufiger. Also wozu braucht eine Gesellschaft im 21. Jahrhundert überhaupt öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Als Gesellschaft brauchen wir diese Art von Medien, weil sie die einzigen Medien sind, die öffentlich beauftragt werden. Die öffentlich beauftragt werden, damit auch öffentlich bezahlt und auch öffentlich kontrolliert. Die Debatte jetzt um die Abschaffung des Rundfunkbeitrags in der Schweiz, die Nobilak-Initiative, hat in der breiten Debatte, die da entstanden ist, einige interessante Erkenntnisse zum Vorschein gefördert. Unter anderem hat ein Schweizer Medienunternehmer glaubwürdig argumentiert, dass es nur drei Arten von Angeboten im Internet gibt, die sich am freien Markt finanzieren lassen. Das sind Filme, Sport und Pornografie. Und das sehen wir ja. Es gibt auch andere Angebote bei den kommerziellen Fernsehstationen in Deutschland. Das hat aber zum Teil auch damit zu tun, dass ihnen das rechtlich vorgeschrieben wird, also regionale Fenster oder Fenster von Drittanbietern, die hier in Vollprogramme eingeschaltet werden müssen. Und es muss grundsätzlich klar sein, dass die Eigenrationalität, wie das Bundesverfassungsgericht das immer wieder gesagt hat, die Eigenrationalität kommerzieller Medien auf Gewinnerzielung liegt. Und das heißt, die größtmögliche Zahl von Augenpaaren zu generieren für Werbeangebote im Falle von werbefinanzierten Medien. Und das heißt, es gibt sozusagen einen strukturellen Druck auf massentaugliche Inhalte und auch einen Druck hin zu reißerischen Themen, zu greller Aufmachung und zu Provokationen. Das wissen wir leider, dass starke, provokante Äußerungen, auch Lügen in jeder Form, wenn sie denn nur verrückt und krass genug sind, im Internet besonders geteilt werden und eine besondere Umlaufgeltung haben. Und nach derselben Logik funktionieren auch kommerzielle Medien. Was übrig bliebe, wenn die öffentlich-rechtlichen Medien heute abgeschafft würden, wären im besten Falle tatsächlich kommerzielle Qualitätsmedien. Die stünden dann aber in einem Wettbewerb mit kommerziellen Medien, die den Schwerpunkt nicht so sehr auf Qualität legen. Das heißt, es gibt hier einen Wettbewerb nach unten. Und die Öffentlich-Rechtlichen halten den Standard dessen, was man erwartet in Medien heute, noch auf einem gewissen Level. Würden die wegfallen, gäbe es einen Wettbewerb nach unten. Und dann hätten wir natürlich nicht nur Medien, die sich über Werbung und Abonnements finanzieren, sondern wir hätten auch interessengeleitete Medien jeglicher Couleur. Wir hätten staatliche Akteure, also dass Russland hier relativ systematisch eine Meinungsbeeinflussung in anderen Staaten betreibt, kann man, glaube ich, inzwischen als gesetzt verstehen. Also eine Möglichkeit, dann noch zu unterscheiden zwischen Fake News und Propaganda, wird eigentlich ziemlich schwierig werden. Insofern wären wir als Gesellschaft ärmer dran, wenn die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr existieren würden.
Volker Krasmuck, zum Schluss müssen wir noch ein Wort verlieren über Ihr neues Projekt mit dem schönen Namen EPOS, European Public Open Space, eine Plattform im Internet. So habe ich das verstanden, die nicht kommerzielle öffentlich beauftragte Einrichtungen bündeln soll. Und das auf europäischer Ebene. Wie könnte und soll das denn aussehen?
Das ist eine Idee, die ohnehin schon zirkuliert. Die BBC hat in ihrer Chartererneuerung 2015 angekündigt, sie werden eine offene BBC werden, ihre Internetplattform, den iPlayer, öffnen für Museen, Bibliotheken, Universitäten, Festivals, andere öffentliche Wissenseinrichtungen in England. Das ist eine Debatte, die aufgenommen worden ist in ganz Europa. Andere haben dann vorgeschlagen, dass mit derselben Begründung, mit der Öffentlich-Rechtliche heute in Drittplattformen wie YouTube und Facebook gehen, mit der Begründung, wir müssen dahin gehen, wo vor allem junge Menschen sich informieren und unterhalten, mit dieser Begründung müsste man natürlich auch die Wikipedia mit einschließen, von der wir wissen, dass sie ein äußerst häufig genutztes Informationsangebot im Internet ist und damit natürlich auch andere zivilgesellschaftliche Wissensinstitutionen, die auch, also wie die Öffentlich-Rechtlichen, einem qualitätskontrollierten, mit Quellen belegten und so weiter Wissen verpflichtet sind. Vor allen Dingen im Bildungsbereich, digitale Kompetenzen, da passiert ganz viel von Open Knowledge Foundation, Chaos Computer Club, was eine wunderbare Ergänzung wäre für den Bildungsauftrag öffentlich-rechtlicher Medien im Internet. Die Debatte hat bislang noch keine europäische Dimension gehabt. Das hat sich tatsächlich geändert durch den Vorschlag von Ulrich Wilhelm, dem Intendanten des Bayerischen Rundfunk und seit Januar Vorsitzenden der ARD, der seit einigen Monaten über eine Online-Plattform spricht mit einer europäischen Dimension. Das ist sehr erfreulich. Seine Idee scheint aber zu sein, dass hier öffentlich-rechtliche und kommerzielle Medien auf dieser neuen Plattform zusammenkommen sollen. Und das halte ich nicht für eine gute Idee. Also auch Herr Döpfner, der Vorsitzende des Zeitungsverlegerverbandes und Springer-Chef, hat dann reagiert auf Wilhelms Vorschlag und gesagt, man werde das prüfen, aber dabei sei natürlich die Grenze zwischen öffentlichen und kommerziellen Medien einzuhalten. Und ja, also das fand ich doch etwas überraschend, dass hier ein Verleger dem Vorsitzenden der ARD rüffeln muss und ihn daran erinnern muss, dass, was ja eigentlich seine Aufgabe wäre, dass die Öffentlich-Rechtlichen eine besondere Kategorie von Medien sind und eine Vermischung mit ihrer Eigenrationalität, die eben eine andere ist, von kommerziellen Medien, weil sie eine gesicherte Finanzierung haben, weil sie nicht auf die Quote schielen müssen, sondern sich auf Qualität konzentrieren können, weil sie Minderheiten einbeziehen können in ihrem Programm und so weiter.
Also es wäre insgesamt ein öffentlich-rechtliches Angebot auf europäischer Ebene im Internet.
Genau. Öffentlich-rechtlich ergänzt durch öffentlich. Also auf der europäischen Ebene würde sich hier Europeana anbieten. Das ist bereits ein Netzwerk von Tausenden von Museen und Bibliotheken. Plus zivilgesellschaftliche Wissensinstitutionen, wie gesagt Wikipedia, Open Knowledge Foundation und so weiter. Und die Nutzerinnen und Nutzer sollten hier ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Die Forderung nach einem öffentlich-rechtlichen YouTube ist schon relativ alt. Da geht es also darum, Menschen, die sich mit Hilfe von Video ausdrücken möchten, einen Raum zu geben, der werbefrei ist. Und damit auch eine andere Kultur entwickeln kann, als das auf YouTube der Fall ist. Und auch das wäre eine Funktion, die eine solche Plattform mit erfüllen könnte. Und ja, die Reaktionen darauf sind eigentlich durch die Bank ziemlich positiv. Die Idee ist nicht etwa die Plattform selber zu bauen, das wäre etwas vermessen, sondern ein Konzept dafür zu entwickeln, wie wir uns eine Grundversorgung, eine europäische Öffentlichkeit, die die Demokratie unterstützt und stärkt, im 21. Jahrhundert vorstellen können, was alles dazugehören muss, wie das aussehen kann. Das soll auch durchaus praktisch in Prototypen Mockups und ähnlichen anfassbaren, erfahrbaren Formaten ausprobiert werden. Am Schluss ist die Idee, mit einem durchdachten, starken Konzept in eine Umsetzung zu gehen und die Politik und auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten sozusagen in diese Richtung dann zu bewegen. Das ist die Idee von EPOS.
Spannende Idee. Die öffentlich-rechtlichen Medien sind noch lange nicht am Ende, scheint mir. Vielen Dank, Volker Grasmuck, Mediensoziologe und Mitverfasser der 10 Thesen zur Zukunft öffentlich-rechtlicher Medien. Vielen Dank.
Ich habe zu danken.